Warum soll ich meinen Wecker stellen, noch vor dem Sonnenaufgang, wenn ich gar keine Termine habe? Das wird dein Egoverstand jeden Tag versuchen zu erzählen. In Wirklichkeit ist diese Zeit die wichtigste Zeit des Tages, die Zeit von der Dunkelheit ins Licht zu kommen, vom Ego ins Herz, vom Analysieren, Kontrollieren, Bewerten, rein in die Präsenz, in die Gegenwärtigkeit. Das ist der Moment, wo du Demut und Dankbarkeit kultivierst, Klarheit zwischen deinem Verstand und deinem Herz herstellst und den Raum überhaupt erst öffnest, dass wirkliche Empathie und Liebe und Mitgefühl wachsen können. Und das natürlich unweigerlich dann auch zu einem glückseligen, friedvollen Leben führt. Wir in der InnerBlue Community meditieren jeden Tag in den Sonnenaufgang hinein, wenn du da dabei sein möchtest.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und Jonas, du kannst dich gerne bei Christian Lell melden, wenn du mit ihm meditieren möchtest. Hast du Interesse?
Ich möchte auch morgens meine Demut kultivieren, den Raum auch erstmal öffnen. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, auch vom Ego wegkommen und einfach auch mal sich den Wecker stellen, auch wenn man keine Termine hat.
Ja, so ist das. Und Christian Lell war ja immer schon ein Raumöffner, das kann man sagen.
Das kann man so sehen, kann man aber auch nicht so sehen. Auf jeden Fall mal vielen Dank für die Intro-Idee an den Instagram-User Kinedin Zidane, der uns das geschickt hat und gesagt hat, das wäre doch was für das Intro. Und dem ist wirklich nicht zu widersprechen. Wunderbar. Ja. Ich habe das gesehen und das Video dazu müsstest du dir auch mal zu Gemüte führen. Da läuft er so am Strand entlang. Also weder das Vogelgezwitscher noch die untermalende Musik habe ich hinzugefügt. Also es ist original so und er läuft da irgendwie so morgens am Strand, hat ja natürlich sich den Wecker gestellt, auch wenn er keine Termine hat. Und ich habe mir da echt gedacht, das ist ja schon irgendwie, weiß ich, ob es auffällig ist oder ob das halt nur wegen Social Media so auffällt, aber was ist es denn, dass so Ex-Fußballer sich in so Themen so stürzen? Weißt du, so ein Schürrle, der rennt irgendwie barfuß irgendwelche Gletscher hoch, der irgendwie so ein Alan Sutter macht so Meditationszeug, hier er, Lello macht auch so Geschichten. Was ist es denn?
Vielleicht ist so, manche machen ja so klassisch, ich bleib so in der Mühle, werd Trainer, Sportdirektor, was weiß ich. Und vielleicht wollen manche so ganz bewusst so einen Kontrapunkt setzen und machen dann halt sowas.
Meinst du so diese, um sich selber auch zu sagen, dass sie aus diesem Fußballeralltag auch so raus wollen und so?
Aus dem Hamsterrad.
Ja. Ja, ich habe, also ich finde das grundsätzlich, ja, es ist ja begrüßenswert und darf ja sowieso jeder machen, was er will. Ich habe, kennst du noch Cedric Brunner?
Ja.
Der, also Ex-Schalker und Bielefelder, glaube ich, Schweizer Fußballer, und der schreibt für ein Schweizer Fußballmagazin auch so eine Kolumne, weiß ich, ehrlich gesagt nicht, ob er sie immer noch schreibt, aber unter anderem macht er das und gibt auch ganz viele Interviews und dies und das, und überall ist immer so, also die, sicher also als Fußballprofi, das war die schlimmste Zeit seines Lebens und dies und das, und ich finde das auch alles total nachvollziehbar, aber es gibt dann irgendwie so einen Punkt, für mich persönlich, wenn jemand das so oft, so, also das Bedürfnis hat, überall hinzugehen und das überall so zu eröffnen, da kommt bei mir dann schon irgendwann so der Punkt, wo ich mir denke, naja, gezwungen hat dich aber keiner, irgendwie 10 Jahre lang Fußballprofi zu sein. Und das fällt mir dann irgendwie so schwer, wenn dann jemand so da weggeht, der auch nicht weggejagt wurde oder so, sondern halt aus dieser Bubble quasi rausgeht und sich dann außen an die Bubble hinstellt, mit dem Finger drauf zeigt und sagt, ja, ihr seid alles Idioten. Das fällt mir irgendwie schwer.
Also ich finde auch, ohne dass es irgendwie so einen offensichtlichen Grund gibt, ich meine, vielleicht gibt es den ja und er hat ihn nicht öffentlich gemacht, dann irgendwie auch Respekt an ihn. Aber sag mal, wenn es wirklich so ganz normal, er hat irgendwann Karriere beendet und dann war es halt zu Ende, dann finde ich das auch recht schwierig, weil sozusagen dich das jahrelang genährt hat. Auch und auch wahrscheinlich bei ihm auch nicht so schlecht, ne, mit Schalke und so, da wird er schon auch so ein bisschen, und jetzt zu sagen, eigentlich ist das alles scheiße.
Ja, er sagt dann halt, also er konnte auf Schalke auch nichts genießen, weil der Druck so hoch war und so. Ich verstehe das alles, also das ist alles total, total nachvollziehbar. Sag das einmal, sag das zweimal, sag es von mir aus auch dreimal, aber wenn du jetzt irgendwie immer über, also irgendwie, ja, weiß nicht, tue ich mir schwer damit, vielleicht, vielleicht tue ich der Person jetzt im Speziellen, aber auch anderen, die, wo das ähnlich ist, vielleicht tue ich denen auch Unrecht, aber irgendwie fällt mir das da schwer, dann jedes Mal aufs Neue mitzugehen und ja. Aber
die einzige Frage, die sich mir dann noch stellt, ist, was Cedric Brunner zum Märchen des FC Thun sagt, was ich ja mit zunehmendem Interesse wirklich aufmerksam verfolge.
Ja, da muss man auch sagen, das Märchen wird ja ziemlich bald auch Realität werden. Also da gibt es jetzt wenig, was da noch schiefgehen kann, ehrlich gesagt.
Aber Sherdan Shaqiri hat gesagt, Hauptsache nicht in Basel, ne?
Schweizer Liga, sowieso kannst du nicht mehr gucken, ja. Es ist so langweilig, da marschiert einer vorne raus, das kannst du nicht mehr gucken.
Kennt man aus Deutschland gar nicht, das Phänomen, das ist hier vollkommen.
Apropos Shaqiri fand ich auch gut. Ich habe heute oder gestern irgendein Video gesehen von, ich glaube, der FC Winterthur hat so einen inoffiziellen, weiß nicht, ob das Podcast oder Video, Vlog oder keine Ahnung, machen die nach jedem Spiel, ich glaube nach jedem Heimspiel oder auch auswärts, weiß ich nicht, egal. Auf jeden Fall haben die jetzt gegen Basel gespielt zu Hause, haben da unglücklich verloren. Und dann sagt der Typ, der das dann so kommentiert, das ist so relativ, also sehr fannah und ja, und der das so kommentiert, so recht lax und recht leger, der hat dann auch so gemeint, ja, also das war das schlechteste Basel, das er auf der Schützenwiese jemals gesehen hat. Klammer auf, sie haben trotzdem gewonnen, Klammer zu. Und dann sagt er so, ja, und Shaqiri auch einfach, also sagt er ernst, Shaqiri einfach ein Schatten seiner selbst. Und dann dachte ich, okay, Shaqiri, Moment mal, letzte Saison hat er die komplette Super League abgerissen mit irgendwie 400 Toren und 396 Vorlagen. Dann habe ich gedacht, ah krass, wahrscheinlich hat er, ich habe es jetzt nicht so eng verfolgt mehr, dann hat er diese Saison wahrscheinlich dann irgendwie voll nachgelassen und dann war das doch nochmal so das letzte Altersaufbäumen. Mhm. Nee, hat 10 Tore und 10 Assists. Weiß ich jetzt gar nicht, ob man da von Schatten seiner selbst sprechen kann.
Das schlechteste Shaqiri, der hier auf der Schützenwiese gespielt hat.
Ja, wahrscheinlich.
Muss man sagen.
Ja, fand ich dann doch auch gewagt. Und also zumindest war für mich die Ironie nicht zu erkennen. Aber gut. Jonas, wie geht's unserem Altkanzler Gerhard Schröder? Weil du hast ihn, nehme ich an, am letzten Wochenende getroffen.
Ich habe natürlich von Weipen gegrüßt am Freitag auf dem Weg ins Niedersachsenstadion.
Vielleicht zur Einordnung, du warst bei meinem Kult-Derby, beim Niedersachsiko.
Beim Okerleine-Derby.
Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung.
Ich habe extra gegoogelt, wie der Fluss in Braunschweig heißt, nur um dich anzutriggern und es ist komplett aufgegangen.
Ja, ist definitiv aufgegangen. Wie war's? Was gibt's für neue Kult-Highlights vom bedeutendsten Derby, das Deutschland zu bieten hat?
Also spielerisch war es genau so, wie man sich's vorher erwartet hat. Auf extrem niedrigem Niveau.
Also so wie die letzten 8 Jahre auch.
Also Braunschweig hat alles dafür getan, das Spiel schlecht zu machen. Und der Schiedsrichter hat auch dazu beigetragen, der hat gar nichts laufen lassen. Hm. So, also kam halt null Spielfluss auf. Es wurde ja so ein bisschen gemunkelt, dass es, weil es Freitagabends, erst einmal seit Ewigkeiten quasi wieder Flutlichtderby oder seit längerer Zeit zumindest, dass es rund gehen wird. Es war extrem friedlich.
Dank Frank Hanebut nehme ich an. Ich denke, der hat die Fankurven befriedet.
Der hat die Fankurven befriedet, das wissen wir. Und ja, halt ein bisschen Pyro-Rauchbomben, 2 Choreos, also auf Braunschweiger Seite 96 Seite, also an sich war es ganz nett.
Für dich das schwächste Braunschweig, das im Niedersachsenstadion in den letzten Jahren zu sehen war?
Muss man sagen. Für mich der stille Held des Derbys ist der Kollege, der neben mir gestanden hat, der sich schlank 4-5 Ass, so kleine Asbach-Cola-Fläschchen mit reingeschmuggelt hat, weil es gab ja nur so Leitbier. Und dann schön ein Asbach-Cola nach dem anderen reingezogen hat. Also, stille Held.
Wie war, also ich hoffe, ich unterstelle dir jetzt nicht zu viel, aber wie war deine Taktik bist du schon mit, sagen wir mal, in Vorleistung gegangen oder hast du darauf gesetzt, dass die Masse es dann doch regelt beim Leitbier?
Ich bin natürlich zur Happy Hour ins Brauhaus vorher gegangen. Ganz klar.
Ja, keine weiteren Fragen.
Und bin massiv in Vorleistung gegangen.
Ja, nee, das ist aber gut so. Du musst ja auch was investieren. Weil ja. Eben du hättest ja auch bereit sein müssen, wenn es jetzt je zur Eskalation gekommen wäre, wäre die Altstadt stabil geblieben.
Es ist ja auch so, wir müssen da ja der Mannschaft auch mit gutem Beispiel vorangehen und da haben wir unser Möglichstes geleistet vorher.
Wie hat's unser Altkanzler gehalten?
Der ist garantiert auch in Vorleistung gegangen.
Mit dem Brauhaus gewesen?
Nee, ich glaube mittlerweile nur noch Vino.
Ah ja. Gut, ist besser für Herz und Nieren. Ja. So, Jonas, wir machen kurz mal einen kleinen Abstecher gedanklich in das Jahr 2003, 2004, also in die Saison 2003, 2004. Mhm. Internationaler Fußball, denke ich mal so kurz rein, Saison 2003, 2004. Gibt es da für dich, fällt dir da spontan ein Fußballereignis ein, Europa, Welt, das dir da in den Kopf schießt?
2003, 2004. Mhm. Also am Ende der Saison war natürlich die Europameisterschaft. Mhm. Ganz klar. Aber sonst wüsste ich da jetzt nichts.
Gut, ich hätte tatsächlich Europameisterschaft natürlich auch direkt im Kopf gehabt. Ist mir neulich über den Weg gelaufen, dass die Saison 2003, 2004 tatsächlich, was so Ereignisse angeht, die jetzt nicht so häufig vorkommen, eine sehr, sehr besondere war. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch und dann am Ende kannst du sagen, ob du sagen würdest, dass das jetzt wirklich besonders war oder dass wir sowas vielleicht schon öfter erlebt haben. Also, das war die Saison, in der Porto am Ende die Champions League gewinnt.
Ah, gegen Monaco, ne?
Gegen Monaco im Finale. Ein Finale, das es möglicherweise in der Form so nicht mehr geben wird. Könnte man sagen. Trainer bei Porto.
The Special One.
Trainer bei Monaco.
Ah, das ist eine gute Frage. Didier Deschamps.
Korrekt, stark, hätte ich nicht gewusst. Auch mit einem Patrice Evra im Kader. Dann.
Und einem Dado Prisho, darf man nicht vergessen.
Der kroatische Diego Klimovic. Ja. Wer gewinnt denn die Champions League 2003, 2004? Die Premier League.
2003, 2004, die Premier League. Puh, weiß nicht, United vielleicht?
Arsenal London. Und wie gewinnen sie die?
Na, dann die Invincibles.
Korrekt, gleiche Saison. Im italienischen Fußball haben wir Napoli, das einfach in die Serie C absteigt. Dann haben wir die Europameisterschaft mit dem Gewinner.
Griechenland.
Einem Gewinner, den wir so vielleicht auch nicht mehr haben werden in Zukunft.
Es sei denn, Reakles übernimmt nochmal. So.
Dann, wer gewinnt La Liga?
2-3, 2-4. Tja. Also man ist natürlich versucht, Barca oder Real zu sagen, aber es könnte natürlich auch die Saison von Deportivo La Coruña gewesen sein.
Nein, es ist tatsächlich aber der FC Valencia. Und die haben außerdem auch die Europa League gewonnen. Trainer?
Ranieri?
Benitez. Dann gehen wir nach Deutschland. Wer gewinnt denn in Deutschland? Das Double?
Oder die Bayern?
Na, der SV Werder Bremen.
Ah, ja, stimmt, das war noch Bremer Zeit.
Korrekt. Die Copa del Rey geht natürlich, wie sonst auch so ganz oft, an Real Saragossa, völlig klar. Da braucht man nicht lang diskutieren. Tunesien gewinnt den Afrika-Cup und Middlesbrough gewinnt den EFL-Cup. Vielleicht auch, der, auch klar. Vielleicht auch der einzige Titel in der Historie. Ja, also durchaus finde ich extrem bemerkenswert, wenn man so durch die Top-Ligen auch guckt. Würdest du mitgehen, dass es eine sehr besondere Saison war?
Ja, wahrscheinlich auch das beste Middlesbrough, was man hier auf der Schützenwiese gesehen hat, muss man denn auch sagen.
Ja, denke ich auch. Denke ich auch, dass es da nicht viel Spielraum gibt für Meinung. Ja, wunderbar. Ich fand's sehr cool. Hat ein bisschen Erinnerungen zurückgebracht. Und ja, in Summe werden wir so eine Saison durch Europa durch auf gar keinen Fall mehr erleben. Selbst die einzelnen Sachen werden extrem schwierig. Also die Invincible-Saison haben sich ja die Mannschaften davor und danach die Zähne ausgebissen. Dass jemand anderes, Leverkusen hat auch das Double geholt.
Ja, und Dortmund ja auch schon.
Ja, aber Dortmund war jetzt nicht so überraschend dann in dem Sinn wie damals Bremen oder vielleicht auch Leverkusen dann. Aber ja, fand ich auf jeden Fall eine schöne Sache und eine schöne Erinnerung. Was hast du dabei?
Ich möchte dich entführen nach München-Giesing. Und du denkst jetzt natürlich zu deinen Freunden von 1860, aber weit gefehlt.
Nee.
Was verbindest du mit der Spielvereinigung Haidhausen?
Haidhausen. Ich weiß, dass Haidhausen ein Stadtteil von München ist. Mehr habe ich jetzt nicht.
Bis wahrscheinlich vor drei, vier Monaten ging das allen so.
Ah, warte, darf ich noch was raten? Spielt jetzt Sascha Mölders da? Ich weiß nicht.
Guter Call, aber nee, ist es nicht. Spielvereinigung Haidhausen, Kreisliga München, war bis kurz vor Weihnachten relativ souverän Tabellenführer, sich aufgestellt auf den Aufstieg, hat dann aber, 27 Punkte Abzug bekommen. Mhm. Jetzt die Frage, wenn du so an Punktabzug denkst, was würde dir da so in den Sinn kommen, wofür Vereine so...
Also als erstes Finanzielles und als zweites, aber dafür kriegst du keine 27, wenn es eine Massenschlägerei gibt.
Mhm. Ja,
und jetzt sagst du, es gab eine Schlägerei wegen der Finanzen.
Der Haidhausen, der Präsident, hat so kurz vor Weihnachten, 19.12. rum, einen relativ interessanten Anruf vom LKA in Bayern bekommen, wo ihm mitgeteilt wurde, dass ein Spieler von ihm unter falschem Namen und mit falschem Pass im Verein spielt.
Okay.
Wo man jetzt denkt, in der Kreisliga ist das jetzt auch kein...
Gibt's ja gar so keine Pässe mehr.
Ja, ist ja auch kein so unbekanntes Phänomen. Früher in der Jugend immer einen Pass genommen, eine Jugend drunter nochmal gespielt, drüber ausgeholfen.
Hätte das LKA viel zu tun, sagen wir mal so.
Genau. Das Problem ist nur, wenn der Spieler mit dem falschen Pass und dem falschen Namen kurz vorher im Dezember festgenommen wurde, wegen Drogenhandel und versuchten Mord, und bei der Hausdurchsuchung dann, so ist das Ganze nämlich rausgekommen, neben unter anderem 5 Kilo Amphetamin und Schusswaffen auch mehrere gefälschte Pässe gefunden worden. Unter anderem der, mit dem er bei der Spielvereinigung Haidhausen gemeldet war.
Also ich habe ja gesagt, dass Sascha Mölders da spielt. Da hast du gesagt, nein.
Ja.
Okay, und dann kriegt die ganze Mannschaft, also der Verein, 27 Punkte. Okay.
Ja. Das fand ich das Spannende daran, dass der Verein quasi, also was hätte er, wie hätte er es halt merken sollen, ne? So, so kannst du deinen Aufstieg quasi auch mal verspielen.
Ja, da kannst du natürlich auch gut deinen Enkel nachher erzählen. Ja, wir wären fast mal in Bezirksliga aufgestiegen. Ja, aber wieso nicht? Ja, du, der Toni, der hat ein paar Knarren, ein paar Kilo Amphetamin zu Hause gehabt. Da waren uns danach die Hände gebunden.
Da war die Messe gelesen.
Ach, aber es ist ja wirklich krass, dass dann die Mannschaft, also ich meine, weil, also wenn man jetzt mal kurz ernst drüber nachdenkt, der Fußballverein hat ja keine, wie soll ich sagen, keine juristische Kontrollfunktion über ihre über die Spieler. Weißt du, ich meine, das ist ja kein...
Nee, die können ja keine Identitätsabfrage machen oder sowas halt, ne? Das ist ja, also du musst dich ja drauf verlassen, wenn da einer kommt mit einem Personalausweis, der halt echt aussieht oder so, ne? Also wie willst du das auch als Laie überprüfen, ob der, wenn der gut gemacht ist, so, ne? Ja. Sind jetzt auch in Berufung gegangen gegen das Urteil.
Also
mal gucken, was noch rumkommt.
Also 27 Punkte kann ja never ever Bestand haben. Also eigentlich ja gar nichts, weil, wie gesagt, also was kann man ihnen jetzt vorwerfen? Das ist ja so ein bisschen wie, wenn irgendjemand mit einem gefälschten Geldschein bezahlt, wobei wir jetzt, wo ich drüber nachdenke, die hat, deswegen haben die ja immer ihre Geräte da, aber das ist ja nicht praktikabel. Du kannst ja nicht in der Praxis, kannst du ja nicht beim DM jeden Schein, der reinkommt, den überprüfen. Da drehen ja die Leute durch.
Ja, aber das ist, wenn du dann dafür bestraft wirst, also du hast den irgendwo als Wechselgeld bekommen.
Ja, zum Beispiel, ja.
So, und bezahlst dann im nächsten Laden damit und die haben dann das Gerät und da kannst du ja dann auch, wenn du halt quasi beweisen kannst, dass du da jetzt nicht im Keller eine Druckmaschine hast, ist es ja auch schräg, wenn du dann bestraft wirst, wenn die untergejubelt wurde.
Ja, genau, also eben, das ist ja so ein ähnliches Ding. Also wo,
ja.
Das ist ja schräg. Und dann auch 27 Punkte so.
Klingt auch komplett random.
Ja, ebenso. Ja, 30 wird zu viel. Oft ist es ja dann auch so, dass es so ein bisschen, weißt du, wie viel Vorsprung die hatten?
Nee, keine Ahnung.
Vielleicht 26? Weil oft ist es ja wirklich so, geht mir ganz oft so, wenn es so, ganz oft, so oft kommt es nicht vor, aber wenn in irgendwelchen Ligen, wenn dann so Mannschaften wegen irgendwelcher fehlenden Auflagen Punktabzüge bekommen, das ist ja, glaube ich, auch relativ random, wie die dann zusammen, also gibt es ja keine Tabelle so in dem Sinn. Zumindest nur grob irgendwie, egal. Und dann denkt man sich auch oft, ja okay, die hatten jetzt gerade schon 15 Punkte und kriegen jetzt aber 17 abgezogen. Oder irgendwie so, dass es so ungefähr so hinhaut.
Also irgendwie, dass sie quasi nicht mehr so weit vorne sind. Also auf fußball.de ist noch die unaktualisierte Tabelle. Da hat die Spielvereinigung Heidhausen 4 Punkte Vorsprung.
Und minus 27? Ach genau, weil zum Beispiel jetzt, warte mal, bevor du was sagst, vielleicht sind sie bei minus 27, also wenn man die 27 abzieht, Punkte, sind sie noch überm Strich.
Nee, auf dem Relegationsplatz.
Ja, guck mal,
aber
aber
sie haben 10 Punkte Vorsprung auf den ersten festen Abstiegsplatz.
Siehst du? Theorie bestätigt. Oder Zufall, wer weiß, aber es ist schon wieder ein lustiger Zufall. Ging mir mal so in der 11. Klasse, als wir eine Chemiearbeit geschrieben haben und wir haben das, warum auch immer, also der Lehrer war bekannt dafür, dass man auch gut abschreiben kann, hat er irgendwann selber eingesehen und hat dann die Leute weiter auseinandergesetzt. Damit man es aber machen konnte, waren es ja zu viele Leute, das heißt, er musste die Hälfte der Klasse auslagern. Und in der Doppelstunde hat dann quasi ein Teil in der ersten Stunde geschrieben und der andere Teil in der zweiten Stunde. Clever wie ich bin, habe in der ersten Stunde geschrieben, clever wie ich bin, gehe ich natürlich aufs Klo und gehe in den Aufenthaltsraum zu den anderen. Klassenarbeit mit rausgeschmuggelt, gefragt, Leute, ich habe wirklich gar keine Ahnung, könnt ihr mir so, gebt mir irgendwas. Dann so angefangen, auf einmal geht die Tür auf, ist der Lehrer im Aufenthaltsraum. Zwei Stockwerke weiter oben, alle können abschreiben, alles gut, aber er ist mir hinterher, um mich zu erwischen. Zieht mich am Ärmel mit hoch. Durfte weiterschreiben. Danach hatte ich, glaube ich, irgendwie so, weiß ich nicht, 11 Verrechnungspunkte oder so. Und er hat mir gesagt, ja, ich habe dir jetzt 11 Punkte abgezogen. Und ich so, ja, wieso 11? Ja, so ungefähr, aber also es war jetzt, er hat sich das so angeguckt und es waren dann eben 11. Sind dann halt 0 Punkte am Ende, gell? Und dann habe ich auch gedacht, naja, dann hat er auch geguckt, wie viel hatte ich? Dann zieht das ab. Also ich glaube jetzt nicht, dass der eine moralische Strafentabelle da im Kopf hatte.
Er hat da in seinem Klassenbuch, um das Thema noch abzuschließen, die Frage ist, was der TSV Trudering damit zu schaffen hat, weil das sind natürlich jetzt die großen Profiteure.
Das ist ja immer cui bono. Wer profitiert?
Ist so.
Da sollte das LKA mal jetzt hingehen.
Ja.
Vor ein paar Wochen gab es eine Massenschlägerei in Brasilien im Pokalfinale. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Zwischen Cruzeiro Belo Horizonte und Atlético Mineiro.
Hier gibt's auch gleich eine Massenschlägerei.
Naja, jedenfalls, ich werde mich nicht für mein Portugiesisch entschuldigen. Gab es am Ende 23 rote Karten.
Das ist auch gewürfelt.
Stell dir mal vor, ich meine, ich habe so ein kurzes Video gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter zu jedem noch hin, also ich sag mal so, da haben sich gerade 23, also angeblich 23 gestandene Männer auf die Fresse gehauen. Und ich habe ein paar Videos gesehen, die haben sich wirklich auf die Fresse gehauen. So mit eingesprungener Unterarmschlag und so. Also die haben sich wirklich, das ist nicht so was, halt mich zurück und eigentlich will ich, also, ja, sondern es war wirklich, die haben sich richtig, teilweise richtig gemobbt. Also es waren richtige Bomben, die da ausgeteilt wurden. Und dann beruhigt sich das gerade so halbwegs und dann gehst du als Schiedsrichter hin und tippst einmal auf die Stirn und sagst, ganz kurz, für dich wäre das jetzt rot und das macht er dann noch 22 Mal. Ist für mich schwierig nachzuvollziehen. Aber wenn er es gemacht hat, top.
Respekt, ja. Wenn es durchgezogen hat, Respekt. Aber ich denke auch, dass das alles Hand und Fuß halt, weil die Linienrichter da auch ein paar Leute überwacht haben, vierte Offizielle. Also es ist ja Teamarbeit.
Ich denke auch, dass es Teamarbeit war. Allerdings spätestens, also, oder nee, anders gefragt. Der Prominenteste, der sich die rote Karte abgeholt hat, war Hulk. Würdest du jetzt als Schiedsrichter taktisch den eher am Anfang oder eher gegen Ende machen? Also was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich habe auch eine Theorie.
Also wenn Hulk noch körperlich so drauf ist,
ist er, das setzen wir voraus, das ist so.
Dann würde ich den taktisch am Ende rausnehmen aus der ganzen Geschichte, weil der natürlich am Anfang nochmal sonst, sag mal, die Leute heiß machen kann.
Ja, ich hätte tatsächlich ihn, glaube ich, am Anfang mit reingenommen, weil ich gehofft hätte, wobei jetzt, wo ich sage, ist es total absurd, aber also, ich sage es trotzdem, weil ich gehofft hätte, dass der so ein bisschen, dadurch, dass er so ein bisschen herausgehobenen Status hat und er doch auch international bekannt ist, dass der sich noch am ehesten am Riemen reißt und gerade deshalb dann das nicht eskalieren lässt. Allerdings, wenn man da so nach Brasilien guckt, ist es, glaube ich, auch egal.
Glaube, das ist kein Faktor.
Ja. Aber kannst du nachvollziehen, dass man so denkt, so komm, der checkt, der ist noch so halbwegs klein, der Birne, ja, der hat schon auch was anderes gesehen, der kennt nicht nur Massenschlägerei in Brasilien, der war dann doch auch.
Der kennt ja in China.
Richtig, und in Portugal. Aber dass man da so ein bisschen vielleicht den mit reingenommen hätte. Fun Fact noch zu dem Spiel. Vor der Schlägerei wurde keine einzige Karte im Spiel gezeigt.
That escalated quickly.
Kannst du da am Schiedsrichter einen Vorwurf machen? Eher nicht.
Ich finde schon, weil er fürs erste Vergehen gibt er 23 rote Karten. Das ist natürlich ein bisschen überzogen. Ne?
Schiri, erste Foul. erste.
Also ich finde, da hat seine Linie, hat ja, er so lange Leine ausgegeben und dann, also, das ist natürlich schwierig.
Ja, da müsste man mal den brasilianischen Schiedsrichter beauftragen, Knutsch, Kirsch, müssen wir vielleicht mal fragen, was er davon hält. Aber ja, nee, so wie du es jetzt herleitest, absolut, absolut nachvollziehbar. Hat er keine Linie gehabt, offensichtlich. Ja. So, zum Schluss vom Intro. Ich glaube, du bist durch, gell?
Ja.
Noch eine Idee, die ich gehört habe in einem Schweizer Fußballpodcast, dessen Name mir gerade nicht einfällt, vom SRF. Die hatten eine Idee, also es gibt ja immer wieder so die Diskussion zum Thema Elfmeter. Ist die Bestrafung für den Elfmeter, beziehungsweise die Bestrafung für die Vergehen innerhalb des Strafraums, ist das mit dem Elfmeter zu krass, weil du darfst einfach also frei aufs Tor schießen aus 11 Metern. Ist ja, wenn man nach Expected Goals geht, sind wir da, glaube ich, mittlerweile bei 0,78 oder so. Also zu 78% ist das ein Tor. Nur weil jemand vielleicht am äußersten Zipfel jemanden gefoult hat, vielleicht auch mit Hand und dies, das. Und ich finde die Diskussion, die es so, glaube ich, ein bisschen öfter, ein bisschen lauter jetzt inzwischen gibt, wie man damit umgeht, weil es ja auch so ein bisschen die ganzen Handgeschichten und sowas ein bisschen bisschen Dampf rausnehmen würde, glaube ich. Weil das größte Problem ist ja, dass wenn jemand da Hand spielt, gibt es ja nur deshalb so viele Diskussionen, weil dadurch diese krasse Bestrafung folgt mit dem Elfmeter. Mhm. Und die haben sich überlegt, oder es gibt ja verschiedene Überlegungen, dass man zum Beispiel auch indirekte Freistoße mehr macht statt Elfmeter und so. Und die hatten aber eine Idee, und zwar eine Elfmeterlinie statt eines Elfmeterpunkts. Und zwar je nachdem, wo das Vergehen passiert ist. Beispiel, es würde am Fünfereck passieren, dann würdest du quasi im rechten Winkel eine Linie bis zur Elfmeterlinie ziehen und da wäre dann der Strafstoß. Und die Idee dahinter ist, dass eben die Bestrafung weniger krass wird, je nachdem, wo was passiert ist. Das heißt, du hast dann wirklich die Sache, wenn jetzt auf der Grundlinie, an der Ecke vom 16er, wenn da jemand foult oder Hand spielt, dann hast du natürlich eine viel schlechtere Position, was aber voll okay ist, weil die Situation ja viel ungefährlicher war, wie wenn sie direkt vorm Tor stattfindet. Und Ich habe am Anfang gedacht, ist ja voller Quatsch, aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, fand ich es echt noch eine gute Idee. Vor allem auch, weil man das, also zum einen, weil es den Druck so ein bisschen aus dieser ganzen Hand- und Foul-Geschichte mit dem VAR rausnimmt, dass die Bestrafung eben im Verhältnis zur Anzahl Toren, die halt bei einem Fußballspiel nur fallen, ist es ja viel zu krass, dass du einen Elfmeter kriegst bei einem Spiel, in dem im Schnitt 2-3 Tore fallen. Und du kannst es im Amateurfußball super umsetzen. Und das, finde ich, ist ein enorm wichtiger Faktor, um so eine Regeländerung einzuführen. Was hältst du davon?
Aber die wollen es dann quasi für jedes Vergehen im Sech, also nicht nur für Handspiel, genau, sondern ja, für alles. Ja.
Und du darfst trotzdem frei aufs Tor schießen, nur halt.
Ja. Dann finde ich es aber ehrlich gesagt nicht so gut. Mhm. Also für die Handspielgeschichte, ja, bin ich dabei. Da könnte das so sein. Aber wenn ich jetzt beispielsweise, sag mal, ich kriege einen langen Ball, laufe alleine aufs Tor zu, aber so ein bisschen links versetzt, zieh so von der Seite in 16er rein. Aber schon noch so, dass ich einen ganz guten Winkel auch habe. Also nicht so nah an der Auslinie, sondern sag mal 16er Eck. Bin drinne und mich holzt dann da einer weg. Mhm. Dann kriege ich ja meinen Elfmeter auch quasi nach der Logik an der Elfmeterlinie ganz links am 16er. Von da frei drauf zu schießen ist natürlich trotzdem schwieriger vom Winkel her. Also kann der Torwart ja seinen Winkel auch besser zumachen, als wenn ich vom Elfmeterpunkt drauf schieße. Hätte aber, wenn ich allein aufs Tor gelaufen wäre, ja noch mehr Möglichkeiten gehabt. Und da finde ich, dass dann bei so klaren Dingern wäre mir das zu wenig. Also eine zu wenige Bestrafung dann, also nach da versetzt.
Verstehe deinen Punkt. Zwei Dinge dazu. Zum einen, dadurch, dass dich ja überhaupt jemand umholzen kann, ist es ja schon mal nicht so, dass du ganz alleine bist. Also es ist ja schon mal jemand da. Du läufst ja nicht komplett frei aufs Tor. Das zum einen. Und zum anderen würde ich sagen, dass du ja in deiner Argumentation weiterhin davon ausgehst, dass es okay ist, dass es diese krasse Bestrafung für ein Vergehen, also weißt du, dass diese 78-prozentige Chance für so eine Bestrafung, dass das weiterhin gut ist, dass wir das beibehalten möchten. Ich sag ja, ich würde gerne diese 78% generell einfach senken, weil es so wenige Tore in einem Fußballspiel fallen und wenn was in dieser völlig random großen Box passiert, dass das so eine heftige Auswirkung hat, dass du so eine gute Chance auf so ein Tor kriegst, dass du sonst im ganzen Spiel nicht hast.
Ja.
Das würde ich ja also, gerne einfach ein bisschen senken.
Ja, verstehe ich schon, aber dann müsste man mal wissen, wie viele Expected Goals, und das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu ermitteln, du hast, wenn ein Spieler quasi alleine aufs Tor läuft, weil du hast natürlich rechts noch einen Verteidiger da, aber wenn der mich nur stoppen kann, weil der eine Jens Nowotki-eske Grätsche macht und mir von hinten reinrumpelt, dann ist es ja de facto so, dass ich schon alleine aufs Tor gelaufen bin. So, und er nimmt ja bewusst in Kauf, mich da wegzunehmen. Nicht auch zwingend immer den Ball zu kriegen. Und ich finde, dann ist diese 78% Bestrafung absolut gerechtfertigt. weil er mir ja auch eine klare Torschance bewusst nimmt. Also finde ich das fair, wenn ich die klare Torschance dann zurückbekomme.
Ja. Wie gesagt, also dadurch, dass überhaupt noch jemand da ist, ist es ja jetzt nicht, dass du ganz alleine da bist. Also es besteht ja durchaus auch die Chance, dass er fair getackelt werden könnte. Ja.
Ich würde eher bei einem anderen Punkt ansetzen.
Oder anders gesagt, ich würde das eher in Kauf nehmen, weil diese Situation, die du jetzt schilderst, die passiert sehr, sehr selten im Vergleich zu den ganzen anderen Situationen, die man damit so ein bisschen entschärft.
Deswegen habe ich ja gefragt, ob die eine Unterscheidung machen. Weil bei ein paar Sachen sehe ich deinen Punkt, also beim Handspiel an der Tor aus
auch faul.
16er Linie oder so. Aber ich mich umtreibt was anderes, was die Chancen wahrscheinlich, also oder die Wahrscheinlichkeit, die Torwahrscheinlichkeit von 78% senken würde beim Elfmeter. Und das ist zum einen die Sache, dass dieses elendig lange Verzögern von Schützen. Also das aktuell ist ja so, du musst quasi nur noch den letzten Schritt durchziehen. Mhm. Du kannst vorher 8-mal abbrechen, verzögern, sonst was. Dass das abgeschafft wird, sondern ich muss in einem Zug durchlaufen und schießen, das macht schon mal das für den Torwart zumindest.
Ja, die Schützen einfacher. Werden sehr bevorteilt. Ja.
Und das andere ist dieses Ding, dass der Torwart sich nicht einen Müh von der Linie bewegen darf. Auch das macht's für die Schützen. Also das sind zwei Sachen, die es für die Schützen, die den Schützen stark bevorteilen aus meiner Sicht. Und die beiden Sachen würde ich einfach zurückdrehen, dass die Torhüter wieder mehr Chancen bekommen.
Das stimmt. Wäre für mich weiterhin einfach die Sache, dass du trotzdem diese Möglichkeit gibst, dass jemand frei aufs Tor schießen kann. Und zum anderen denke ich mal, dass sich tatsächlich, ich habe es jetzt nicht parat, aber das müsste man sonst im Fall nachrecherchieren, was jetzt keiner von uns beiden machen wird, aber vielleicht, wenn ihr da draußen da Lust drauf habt, gerne nachrecherchieren. Ich glaube, sagen wir mal, vor 15 Jahren, da gibt es ja auch Expected Goals Werte und dort durfte man nicht verzögern und da hat man nicht so streng drauf geachtet, wie die Torhüter sich auf der Linie bewegen, wie weit die rausgehen, also dass die rauskommen und so. Und ich vermute, dass das dann vielleicht statt 78 sind wir da vielleicht bei 72 oder 71. Also weißt du, die, oder vielleicht auch 70, aber die es ist trotzdem eine extrem gute Gelegenheit, ein Tor zu schießen, die für mich total unverhältnismäßig eigentlich ist.
Mich würde auch mal interessieren, was die anderen Leute zu sagen. Gerne auf dem Discord-Kanal.
Ja, sehr gerne. Also Elfmeter-Geschichten gibt es ja gute. Und ich habe da echt schon einige gehört und einige halt auch schon öfter, aber das war mir tatsächlich neu. Und ich fand's, wenn man drüber nachdenkt, fand ich es erstaunlich simpel umzusetzen, weil du musst nur sagen, wo war das Vergehen? Gehst einfach bis an die Elferlinie und du kannst es, das kann jeder Amateurschiedsrichter machen. Fänd ich gut, weil ja, ich glaube, es würde echt ein bisschen Druck rausnehmen aus der ganzen Hand und VAR hat hier noch den großen C berührt und deswegen ist es eine Foul-Diskussion. Könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht bleibt es auch ein Wunschtraum. Und ein Wunschtraum ist auch natürlich immer unsere nächste Kategorie.
Wer bin ich, habe ich heute mitgebracht. Und du hast ja das letzte Mal gesagt, als ich dran war, bei einem der zu erratenden Spieler, das war so herrlich mittelmäßig. Und ich habe heute, und das ist nicht despektierlich den Menschen gegenüber gemeint, aber vielleicht mal ein bisschen in die Mittelmaßkiste gegriffen und bin gespannt.
Ins oberste Regal?
Ins oberste Regal.
Geil.
Ich habe zusammengespielt mit Jens Keller, Chris und Markus Weißenberger. Ich habe zusammengespielt mit Jens Keller, Chris und Markus Weißenberger. Bin ich Markus Bröll, Erwin Skela oder Benjamin Köhler? Bin ich Markus Bröll, Erwin Skela oder Benjamin Köhler?
Also, es ist auf jeden Fall sehr Eintracht-lastig.
extra für dich mal die Kulttracht.
Also, Keller weiß ich gar nicht, ob der Kulttracht war, glaube aber ja. Stuttgart war er auf jeden Fall auch, spielt jetzt aber für die, die unten stehen, keine Rolle. Und dann war Keller, ich habe ihn irgendwie mit Union, aber war er da Trainer oder Spieler? Oder vielleicht auch gar nichts. Irgendwas habe ich mit Union. Chris habe ich tatsächlich nur bei der Kulttracht. Weißenberger sicher auch. Und der hat doch... Boah, das ist auch so einer, den kannst du Plug and Play, den kannst du... Irgendwas klingelt bei mir Duisburg, aber... Boah. Oder... Ah, nee, Bielefeld. Bielefeld, glaube ich. Und da wird es natürlich interessant mit der Scala-Komponente. Da wird es natürlich unten interessant mit der Scala-Komponente. Also ich sage ehrlich, der Pröll könnte bei allen, mit allen. Der Köhler natürlich Union. Vielleicht war das auch so Wunschdenken von mir mit Keller und Union. Also Köhler, Keller wäre dann Union. Ich glaube nicht, dass du dreimal Frankfurt genommen hast. Deswegen wäre Köhler maximal dann mit Keller. Dann wären aber Chris und Weißenberger, weil Köhler habe ich sonst... Glaube ich sonst nirgends. Pröll fällt für mich raus, ist für mich so ein, ist von dir ein Feigenblatt, so ein Frankfurt-Feigenblatt, den man da so reinpackt, weil der zu Chris und zu Weißenberger passt. Oder ist Pröll, war Keller in Köln und Pröll auch Köln? Oder verwechsel ich den jetzt mit Alexander Bade? War für mich immer so ein bisschen dasselbe. Scheiße, also okay. Also, wenn Pröll, würde ich sagen, dann müsste es Keller in Keller und Köln. Scala wäre Keller Frankfurt, Chris Frankfurt, Weißenberger, dann wahrscheinlich Bielefeld. Und Köhler wäre Keller Union. Also Keller Union glaube ich nicht. Maximal Trainer, wenn überhaupt. Weil Union war zu der Zeit nicht Bundesliga und das... Deswegen ist Köhler für mich fast raus. Wenn du drei, hast du drei Vereine genommen? Nee, ich gehe doch, ich mach Mut zur Lücke und gehe auf Pröll.
Sehr gut. Stark, stark. Es ist, Markus Pröll ist nicht das Feigenblatt.
Ja, ja. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht, weil, wenn ich davon ausgehe, dass du auf drei Vereine gehst, ist Keller Köln, stimmt das?
Ja.
Chris dann Frankfurt und Weißenberger, das war nämlich mein Mut zur Lücke, Weißenberger Pröll, dann hat der Pröll ja irgendwo anders noch rumgeturnt, wo halt der Weißenberger auch rumgeturnt ist. Auch Frankfurt.
Auch die Eintracht.
Ah, okay. Ja, siehst du, falsch gedacht, aber richtig gelegen.
So ist das. Zur Vollständigkeit, Jens Keller hat in Stuttgart bei 1860 in Wolfsburg nochmal in Stuttgart, in Köln und in Frankfurt gespielt und war dann ein Jahr Trainer bei Union.
Ah, siehst du.
Vollkommen richtig. Chris wiederum hat neben der Eintracht noch in Deutschland bei St. Pauli, Wolfsburg und Hoffenheim gespielt.
Also nicht eine Station auf dem Zettel. Wahrscheinlich auch bei keiner, bei einem zwei Jahre und bei zweimal ein Jahr. Irgendwie so.
Genau, also in Pauli eine halbe Saison, in Frankfurt dann 8 Jahre.
Ja, das wäre ja. Boah.
Und dann ein Jahr in Wolfsburg und ein Jahr in Hoffenheim. Und Markus Weißenberger in Bielefeld bei 1860 und bei der Eintracht.
Ah, der hatte nur drei Vereine. Siehst du, Bielefeld, ja.
Also in Deutschland.
Also ich habe jetzt Real extra weggelassen.
Ja, sehr gut. Markus Pröll, toll.
Puh.
Kommen wir zur Nummer 2.
Ist so wichtig, dass man da so, dass man im ersten, dass er da schon sticht.
Dass man reinkommt, vor allem so ein Lucky Shot.
Ja, Lucky.
Also das ist, Lucky. Das zieht hoch.
Lucky finde ich jetzt auch.
Ich habe zusammengespielt mit Iglitare, Morten Skubo.
Junge.
Und Jan Schlautraff. Ich habe zusammengespielt mit Iglitare, Morten Skubo, und Jan Schlautraff bin ich. Marius Ebbers, Michael Forsell oder Jeff Strasser? Bin ich Marius Ebbers, Michael Forsell oder Jeff Strasser?
bin sofort zu Forsell tendiert. Skubo hätte ich jetzt nach Gladbach verortet. Schlaudraff zu 96 und Tare hätte ich dann an den Betzenberg. Und war nicht der Forsell irgendwie da noch? Und ist so rumgeturnt noch. Irgendwo ist er noch rumgeturnt. Für kurze Zeit. Ansonsten Strasser Tare wäre dann der Betze. Strasser Skubo, wenn Skubo Gladbach, wäre das Gladbach. Schlaudraff kriege ich nur nicht ganz hin. Als Strasser hätte ich jetzt nicht nach Aachen. Zu Bayern hätte er können, war aber nicht. Und 96 habe ich ihn jetzt auch nicht auf dem Zettel. Da war nur die kleine gedrungene Variante Jerzy Steiner von Jeff Strasser. Ebbers krieg ich gar nicht unter irgendwo. Ich sag Forsell.
Falsch.
Strasser.
Richtig.
Tare Betze.
Tare Betze.
Skubo Gladbach.
Skubo Gladbach.
Schlaudraff. Strasser war nicht bei I96.
Nein, Strasser war nicht bei 96.
Und Schlaudraff ist auch kein Luxemburger.
Man munkelt.
Nee, sag.
Jan Schlaudraff hat seine Karriere begonnen, nachdem er bei Hassia Bingen war, bei Borussia Mönchengladbach.
Ach.
Und hat da zusammengespielt mit Jeff Strasser.
Du Dreckschwein.
Ich habe gehofft, dass du das nicht auf dem Zettel hast.
Nee, also Strasser, Schlaudraff, beim besten Willen nichts. Weil eben Schlaudraff hat nicht so viele Stationen gehabt.
Genau, danach ist er nach Aachen gegangen, wo er ja dann bekannt geworden ist, bevor er dann zu euch ist, ne, weil ja diese Aachener Truppe auch mit Erik Meyer,
Willi Landgraf, Stefan Blank
im Europapokal gespielt haben.
Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, wir haben Jan Schlaudraff für mehr Geld verkauft, als wir ihn gekauft haben. Danke. Ja. Danke.
Und ich hatte das auch nicht auf dem Zettel und habe gehofft, dass du das auch nicht den Rest komplett gut hergeleitet. Ebbers war natürlich diese Connection, der kann ja auch theoretisch überall gekickt haben, aber war natürlich Schlaudraff, diese Aachen-Connection.
Ebbers und Paczynski für mich auch sehr ähnliche.
Ja, genau. Und Michael Forsell war natürlich auch diese Gladbach-Connection, weil er hat neben 96 in Deutschland in Gladbach gespielt und dann nochmal beim VfL Bochum.
Ah, Bochum war's. Bochum. Ich wusste, dass er irgendwo nochmal so, dann war's, jetzt im Nachhinein lauter, nee. Aber ja, bestimmt. Ich wusste, dass er irgendwo noch, aber da war er, glaube ich, auch nicht lang, gell? Das
war auch relativ am Ende von seiner Karriere, also.
Was ist Morten Skou eigentlich für ein Landsmann? Däne.
Ja. Und da fand ich stark, dass du sofort Gladbach auf dem Zettel hattest. Ich habe den gelesen und habe gesagt, der hat auch mal in Gladbach gespielt. Aber ich hätte, wenn du mir den genannt hättest, hätte ich gesagt, boah.
Das ist auch so einer von diesen Spielern, wo du sagst, ja klar, Morten Skubo, er wurde gespielt. Boah.
Ja. Ja, genau, keine Ahnung.
Das ist die, wobei, es ist nicht das Armin Störzenhof-Ecker-Phänomen, weil da hast du halt einfach einen Club, aber bei Skubo hättest du keinen. Ja, okay, 1-1.
1-1. Dann kommen wir jetzt zur alles entscheidenden Frage. Ich habe zusammengespielt mit Bradley Carnell, Jürgen Riesche und Steffen Baumi Baumgart. Ich habe zusammengespielt mit Bradley Carnell, Jürgen Riesche und Steffen Baumgart. Bin ich Andrzej Juskowiak, Jonathan Akpobori oder Andreas Reinke? Bin ich Andrzej Juskowiak, Jonathan Akpobori oder Andreas Reinke?
Ich sag dir ganz ehrlich, und das ist natürlich ein Kompliment für dich und deine Ankündigung, dass das oberste Regal des Durchschnitts ist. Das ist wirklich, also, egal wer es von denen wird, da stelle ich mich hin, nick mit dem Kopf und sage, ja klar, es kann, auch die falsch sind, würde ich behaupten, die sind richtig. Also, wir machen mal auf. Carnell sind wir bei, ich meine, Bielefeld, Stuttgart und dann hat der nochmal irgendwo, das weiß ich aber gerade nicht, Jürgen Riesche, würde ich jetzt Richtung Betze, aber dann wird's auch schon duster, ist auch Markus Reichenberger, Jürgen Riesche, es ist irgendwo auch egal, so. Boah, heute habe ich es aber mit den Doppelgängern. Aber es ist schon, oder? Wer ist es? Steffen Baumgart. Rostock auf jeden Fall. Dann Union war er, glaube ich, auch. Spielt aber hier keine Rolle. Dann war der doch auch bei Wolfsburg. Oder verwechsel ich das jetzt? Jedenfalls Juskowiak auf jeden Fall bei Wolfsburg und auch bei Lautern, meine ich. Das heißt, da hätten wir schon mal Riesche und Baumgart abgedeckt. Karnell kriege ich jetzt nicht direkt hin. Könnte so ein Bielefeld-Ding gewesen sein. Mach mal ein Eselsohr ran. Akpobori mit Baumgart bei Hansa mit oder bei Wolfsburg. Karnell war Akpobori bei Bielefeld. Boah. Komme ich gerade nicht ran. Reinke mit Riesche bei Kaiserslautern, wenn es nicht doch Markus Reichenberger war. Und Reinke. Boah, Reinke war Betze und Bremen. Und dann war der, gut, der ist ja auch. Da war ja 2005, war der ja schon 66. Der kann natürlich da auch so schlaudraffmäßig Anfang der Karriere, kann der 10 Stationen gehabt haben bei Vereinen, die es gar nicht mehr gibt. Das ist alles möglich. Deswegen, also Reinke für mich, komplette Blackbox da. Was davor, Bremen war am Schluss oder was? Also was da davor passiert ist. Reinke war auf jeden Fall mal. Oder war der danach dann in Spanien? Nee, Reinke ist für mich Blackbox. Ich gehe mit dem, wo ich am meisten und am sichersten verbinden kann. Nicht alles, aber am sichersten. Und sag, es ist Andrzej Juskowiak.
Falsch.
Tja, dann haben wir ein Problem, Jonas. Weil dann also wir sind uns einig, es wäre eigentlich auch richtig. Aber es ist nicht die gesuchte Lösung.
Es ist ja so, wie du es am Anfang gesagt hast. Alle drei haben schon ihre Daseinsberechtigung. Sie könnten alle richtig sein, aber ich suche heute mal wen anders.
Okay, aber dann gehe ich jetzt in die Psycho-Variante rein und gehe ins Mindgame von dir, weil ich bin mir fast sicher, dass du ähnlich wie ich bei Andreas Reinke Bremen und Kaiserslautern auf dem Zettel hast und niemand hier ist Bremen. Das heißt, du willst mich natürlich insofern da reinreiten, dass ich die 20 Stationen, die ich vorhin angesprochen habe, von Andreas Reinke vorher nicht kenne und sage deswegen Andreas Reinke.
Leider auch falsch.
Ah. Ich habe stark angefangen und stark abgebaut.
Also ich muss sagen, es ist bei dem dritten genau das eingetreten, was ich mir erhofft habe. Und
totale Verwirrung.
Du hast ja dein ganzes Seelenleben auch offengelegt. Ja. Was genau das wollte ich. Mir wär's, wenn du mir das gestellt hättest, mir wäre es genauso gegangen. Und mir wäre auch, wenn ich den ersten falsch geraten hätte, gesagt, gut, du Drecksack, hast den Reinke genommen. Weil das ist so, der kann natürlich 50 Stationen schon gehabt haben, weil der in Bremen ja dann war er halt auch schon 40 so gefühlt. Es ist wirklich, also mir geht das Herz auf. Es ist genau das passiert,
okay, was ich wollte. Okay, aber dann gehen wir einmal noch, um einen Haken dran zu machen. Juskowiak ist mir jetzt egal. Aber Reinke, war er vor Bremen da oder Kaiserslautern? Was kam sowieso zuerst?
Also Andi Reinke hat im Herrenbereich
bei Dynamo. Hat erstmal das Feuer erfunden.
Genau. Und hat dann im Herrenbereich bei Dynamo Schwerin, beim HSV,
in St. Pauli.
Beim HSV, dann bei St. Pauli,
natürlich,
dann in Kaiserslautern, dann bei, na klar, Iraklis Thessaloniki.
Ah ja.
Dann bei Real Murcia.
Murcia, das war's, ja.
Um dann zu Werder Bremen zu gehen.
Muss ja, lebt der lebt immer noch dort. Ist jetzt ja. Sein Mallorca. Okay, dann Johnny Akpobori. Ich versuch's nochmal. Also Baumgart Wolfsburg.
Baumgart Hansa Rostock.
Ja, richtig, sorry, habe ich ja vorhin gesagt. War Rieschi bei Wolfsburg?
Ja.
Ah. Und dann Kanell Bielefeld? Ah, nein, warte mal, natürlich Stuttgart, logisch.
Beim VfB.
Natürlich. Gibt es ja dieses legendäre Video von Johnny Akpobori beim Eckball mit Oliver Kahn, wo die Hintertormikrofon aufnimmt.
Ja.
Halt dein Monto! Sensationell. Hatten wir schon mal als Intro hier. War eins der ersten.
Deswegen, ja.
Ah, Schande auf mein Haupt. Und Asche.
Um es vollständig zu machen, Jürgen Riesche, eine Weltkarriere in Deutschland. Lok Leipzig, Kaiserslautern, Wolfsburg und Eintracht Braunschweig.
Ach stimmt, das war ja voll die Ost-Edition mit Reinke, Baumgart, Riesche und Juskowiak.
Ist so. Bradley Kanell hattest du ja richtig, Stuttgart. Er war noch in Gladbach beim KSC und bei Hansa Rostock.
Jürgen Riesche, ich gucke gerade das Bild an.
Und Andrzej Juskowiak war in Gladbach, in Wolfsburg und bei Energie Cottbus. Und zum Schluss bei Erzgebirge Aue.
Ich gucke gerade nur ein Bild von Jürgen Riesche, natürlich Crunchips, FCK. Und dann gucke ich jetzt direkt danach eins von Markus Reichenberger. Okay, da gibt es offensichtlich viele Geschäftsmänner, die so heißen. Bielefeld. Okay, da gibt's gar nichts. Ein Bild von Markus Kreutz kommt jetzt, aber das.
Der heißt ja auch Weißenberger. Es ist Thomas Reichenberger und Markus Reichenberger.
Ach, jetzt guck mal, so weit hast du mich jetzt schon. Thomas Reichenberger natürlich. Jetzt habe ich natürlich aber den Riesche nicht mehr im Kopf. Ja, doch. Doch. Es ist ähnlich.
Ah. Also wunderbar, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Es war eine großartige Auswahl, großartige Selektion in der absoluten Mittelregal-Edition. Also wunderbar, du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Vielen Dank dafür. So, den Schwerpunkt heute, den habe ich dabei. Und Jonas, kennst du den Film The Butterfly Effect?
Kenne ich, habe ich nicht gesehen, aber kenne ich.
Großartiger Film, ich muss mal googeln, von wann. Mit dem ganz, ganz jungen Ashton Kutcher von 2004. Waren viele unserer Hörerinnen und Hörer noch gar nicht geboren. Mit Ashton Kutcher. Und im Endeffekt geht es in dem Film um ein Phänomen, den Butterfly Effect. Kannst du den erklären? Der Schmetterlingseffekt?
So rudimentär. Also das ist ja, wenn ein kleines Ereignis in meinem Leben anders eingetreten wäre und wie sich dann alles danach verändert. So ganz rudimentär.
Genau, also der Einfluss von einzelnen klein erscheinenden Ereignissen auf die Zukunft. Ich gebe dir mal die Wikipedia-Definition. Der Schmetterlingseffekt ist ein Konzept der Chaostheorie, das besagt, dass kleinste Änderungen in den Anfangsbedingungen eines komplexen Systems, wie beispielsweise dem Wetter, langfristig riesige unvorhersehbare Auswirkungen haben können. Der namensgebende Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann theoretisch einen Tornado in Texas auslösen. So, und bei diesen Butterfly-Effekten, bei diesen Schmetterlingseffekten, da geht's dann im Prinzip drum, so ein bisschen, was wäre wenn, aber halt, das dann wirklich passiert ist. Und ich habe da mal so 5 Beispiele mitgebracht, die mir tatsächlich auch nicht bekannt waren aus der Fußballwelt. Und wir bewegen uns da im europäischen, meist europäischen Bereich der letzten Jahrzehnte. Und fang mal an.
Ich glaube, eins werde ich kennen, weil mir ist, als du gesagt hast, was du als Thema machen willst, in einem Zusammenhang habe ich das im Fußballkontext mal gelesen.
Dann sag doch das, dann kann ich dir sagen, ob ich es dabei habe oder nicht, ansonsten kannst du es schon ausführen.
Das ist der Wechsel von Robert Lewandowski zu Borussia Dortmund, weil eigentlich war er sozusagen auf dem Weg nach Blackburn, um da zu unterschreiben, Aber dann war auf Island, glaube ich, also irgendwo so ein Vulkanausbruch, wo der Flugverkehr eingestellt war. Das hatte man ja so Anfang, Mitte der 2000er gab es da so 1, 2, 3 Ereignisse. Ich meine, Island war da immer so der Faktor. Und er konnte nicht nach England fliegen und dann ist Dortmund dazwischen gegrätscht und hat ihn sozusagen abgecasht.
Der Butterfly-Effekt hier heißt, ein isländischer Vulkan rettet den BVB und ruiniert Blackburn. Im April 2010 bricht, wie du sagst, der Vulkan, du hast ihn, glaube ich, richtig gesagt, sag's gerade nochmal. Ja, Fjölkölukul. Der bricht aus und dann war ja diese ganze Asche-Geschichte, wo auch dieser Flugverkehr so stark eingeschränkt bzw. lahmgelegt wurde. Und Robert Lewandowski hat sich in der Tat, damals noch bei Lech Posen, für einen Wechsel zu den Blackburn Rovers entschieden und Trainer Sam Allardyce. Es kann nur er bei den Blackburn Rovers Trainer sein.
Klar.
Vielleicht noch Roy Hodgson. Und die Blackburn Rovers haben ihn an diesem besagten Wochenende tatsächlich zur Vertragsunterschrift erwartet und Medizincheck. Und dann gab es aber dieses Flugverbot und Lewandowski kann nicht fliegen. Blackburn verpasst dann quasi das Momentum und die alles, was schon abgemacht war, wird dann nichtig, weil der BVB dann damals noch unter Michael Zorc die Zeit nutzt, sich ins Auto setzt und nach Posen fährt und Lewandowski überzeugt, dass der Wechsel zu Dortmund dann der bessere wäre. Das Resultat, Lewandowski unterschreibt beim BVB und was dann sportlich folgt, ist dann ja auch hinlänglich bekannt. 2 Meisterschaften, Champions-League-Finale, die wahrscheinlich ohne Lewandowski schwerer möglich gewesen wären. Und hat dann natürlich für einen, für einen Lauf im deutschen Fußball gesorgt, der extrem besonders war und, glaube ich, auch der ganzen Liga mit dem, was auch draus in der Rivalität entstanden ist, bis heute ja prägt. Und das, mir war das tatsächlich nicht bekannt, wusste ich nicht. Und das fand ich schon sensationell.
Ich hätte das damals, als dann der Wechsel bekannt wurde, kam das mal auf, auch unter dem Stichwort. Da habe ich das so das erste Mal so richtig in Berührung damit bekommen. So den Film, ja klar, mal gehört, aber nie so mit beschäftigt. Und da kam das mal. Und um das noch weiter zu spinnen, das hatte ja nicht nur Auswirkungen auf uns und auf die Liga-Rivalität, das schon angesprochen, sondern im Endeffekt aus meiner Sicht ja auch auf die Bayern.
Absolut.
Weil ich glaube,
Gerd Müllers Torrekord fällt nur deshalb.
Wenn der zu Blackburn gegangen wäre, bin ich mir relativ sicher, wenn der da, sagen wir mal, so performt hätte wie in Dortmund, dass der nicht nach München gegangen wäre. Nee. Dass der in England zu einem United.
Den hätte sich Bayern dann gar nicht leisten können. Immer.
Genau, ganz genau. Also das hat so viel Einfluss gehabt, dieser blöde Vulkanausbruch und diese Aschewolke und was auch immer dann.
Was ich tatsächlich aber krass finde, ist schon, dass ich als Robert Lewandowski und Entourage einen Medizincheck inklusive vorgesehener Vertragsunterschrift einfach platzen lasse, weil ich jetzt 3 Tage nicht fliegen kann.
Ja, voll.
Also,
was ja wahrscheinlich möglich gewesen wäre, die hätten sich ja auch ins Auto setzen können.
Ist, glaube ich, ein anderer Aufwand einfach, von Blackburn nach Posen zu fahren im Auto, statt von Dortmund nach Posen.
Oder zumindest auch nach Frankreich fliegen können, weil ich glaube, es war ja nur der Flugverkehr, wenn ich mich so dunkel richtig erinnere, auf die Insel und dann von Frankreich mit dem Schiff halt rüber. Also wenn das wirklich gewollt hätte, hätte es Mittel und Wege gegeben.
Ja, ich glaube, die haben das ja gar nicht für möglich gehalten, dass das jetzt irgendwie noch ein Thema ist. So, aber find's schon krass, so zum Thema zu seinem Wort stehen und so. Naja.
Na gut, und dann Susi im Auto einmal kurz.
Einmal kurz Bleifuß rein und dann gib ihm.
Abfahrt, Watzki ihn angerufen und sagt, mach das klar.
Aki, ich kann gerade nicht auf der Autobahn. Ja, wunderbar. Das war unser erster Butterfly-Effekt im Fußball. Zum zweiten kommen wir jetzt. Und zwar, Liverpool wurde 2019 nur wegen Neymar Champions-League-Sieger. Fällt dir dazu was ein?
2019 wegen Neymar.
Also du musst natürlich in den Butterfly-Effekt-Kategorien denken. Naja.
Kriege ich aber keine Verbindung.
Also der Schmetterlingsschlag quasi war 2017 im Sommer, als Neymar sich für einen Wechsel entscheidet von Barcelona weg. Und zwar, weil sie 6:1 gegen PSG gewonnen haben. Du erinnerst dich, das war dieses Wunder, diese wundersame Aufholjagd, wo, glaube ich, Sergio Roberto am Schluss noch dieses Ding reinmacht, wo sie 6:1 gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel ausging, ehrlich gesagt. Aber irgendwie 4-0 oder so. 4-0, 5-1, hast du nicht gesehen. Und dann gewinnen sie im Rückspiel komplett sensationell 6:1. Und obwohl seine Mannschaft 6:1 gewinnt und PSG schlägt, hat Neymar keinen Bock mehr. Und zwar wohl deshalb, weil er macht ein grandioses Spiel. Und in der Presse nachher und in der Öffentlichkeit heißt nachher, Messi ist Man of the Match und wegen Messi kommt Barca weiter. Also komplettes Ego-Ding. Und daraufhin entscheidet er sich jetzt, hat er keine Lust mehr, die zweite Geige hinter Messi zu spielen. Er will sozusagen sein eigenes Team haben und er zwingt dann den Wechsel weg von Barcelona für die damalige Rekordsumme von 222 Millionen. Ist es immer noch wahrscheinlich Rekordsumme?
Glaube ja.
Und das macht natürlich den Markt ja auch damals komplett kaputt, weil es ja zum ersten Mal so richtig deutlich wird, was für Beträge auch bezahlt werden können. Und Barca hat natürlich wahnsinnig viel Geld auf einmal, aber muss natürlich extrem schnell auch Nachschub holen. Und der ganzen Fußballwelt ist ja bewusst, ja, Barca hat jetzt gerade 222 Millionen eingenommen. Geschenkt gibt es hier jetzt gar niemanden. Wir wissen, ihr braucht jemanden und wir wissen, ihr habt sehr viel Geld. Schauen wir mal. Und dann holen sie sich Philipp Coutinho, der damals von Liverpool kommt und Liverpool eben genau das macht und sagt, also der Coutinho ist ja schon ein Top-Spieler, aber so unter 140 Millionen läuft hier gar nichts. Und Barca zahlt, knickt ein im Januar 2018 und zahlt dann schätzungsweise irgendwas zwischen 140 und 160 Millionen. Und auf einmal hat Liverpool anfangs 2018 sehr, sehr viel Geld. Und Jürgen Klopp und Liverpool können das Geld natürlich dann nutzen, um dann wirklich gezielt einzukaufen. Mhm. Nicht wie Barcelona, sondern sie holen dann von dem Geld zum Beispiel einen Virgil van Dijk, zum Beispiel einen Alisson Becker und machen dadurch, stabilisieren ihre Abwehr, werden die Mannschaft, die sie sind und holen 2019 die Champions League. Sensationellerweise damals. Mhm. Und alles das, weil Neymars Ego angekratzt war.
Das ist auch schon, das ist schon bitter. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum Neymar häufig so unter den Top 10 der Generation und so genannt wird. Also ich finde, weiß nicht.
Ja, ich glaube, bei ihm ist es ganz schwer, weil da immer so viel persönlicher Geschmack mit rein. Bei mir ist es genauso. Ja. Ich glaube, es ist ein sensationeller Fußballer. Aber so wie man halt früher gesagt hat, ist ein guter Kicker. Ob das jetzt ein kompletter guter Fußballer ist, das kann ich tatsächlich gar nicht so richtig beurteilen. Aber an sich, so was der so technisch und so drauf hatte, klar. Aber habe jetzt auch nie gesehen, dass das jetzt irgendwie, der war ja im Prinzip immer so der Dritte im Bunde von Messi und Ronaldo. Aber ich glaube, das war gerade auch wahrscheinlich sein Problem, dass er sich da immer ein Stück weit zu wenig gesehen gefühlt hat. Und klar, wenn du dann mit Messi halt im selben Verein spielst. Dann kommen wir zum dritten Butterfly-Effekt. Und der dritte Butterfly-Effekt ist, eine thailändische Orgie macht Leicester City zum englischen Meister. Irgendeine Idee?
Also zu dem Zeitpunkt war Leicester City ja im Besitz von dem ehemaligen thailändischen Ministerpräsident oder Premierminister oder so, Thaksin Shinawatra oder so ähnlich hieß er, glaube ich. Und wahrscheinlich hat der auf ein paar Jahre vorher auf einer Orgie irgendjemand kennengelernt und hat dann den Verein gekauft. Jamie Vardy oder Christian Fuchs oder Robert Huth oder wen auch immer.
Zero Fuchs given. Nicht ganz, aber du hast korrekt hergeleitet, dass die Besitzer, diese King Power, kennt man vielleicht noch als Trikotsponsor waren die auch drauf, dass die stammen aus Thailand. Und der Schmetterlingsschlag, der alles ins Rollen gebracht hat, war, dass 3 Nachwuchsspieler von Leicester City, darunter der Sohn von Trainer Nigel Pearson, die filmen sich während so einer PR-Reise, die die in Thailand hatten, filmen sie sich, während sie thailändische Prostituierte rassistisch beleidigen. Was natürlich eine sehr gute Idee ist, sich das, also erstmal das zu machen, ganz, ganz großes Kino natürlich, aber sich dabei auch noch zu filmen, ist natürlich selten dämlich. Das Video wird komischerweise geleakt, kommt ans Tageslicht und die Clubbesitzer finden das natürlich so semi und ist natürlich, ja, also ein nationaler Skandal und der Club entlässt natürlich die Spieler, es war ja ein Nachwuchsspieler, aber auch der Trainer war der von der ersten Herrenmannschaft und der wird daraufhin entlassen, weil ist sein Sohn dabei und ja, ist dann halt einfach Vertrauensbasis zerstört und auf der Suche nach einem schnellen Ersatz, weil muss er dann auch schnell jemanden finden, da hat man jemanden gesucht, der ein ruhiger Mann ist, der ein bisschen die Wogen glätten kann, der da wieder ein bisschen Ruhe reinbringt und da kam man dann eben auf Claudio Ranieri. Und was dann passiert ist, dass Ranieri eigentlich so am taktischen gar nicht so viel ändert, aber einfach halt der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, bringt da Ruhe rein und schafft es tatsächlich dann, Leicester City sensationell zum Meister als Aufsteiger zu formen. Und alles nur, weil er ins Amt kam, weil der Sohn des vorherigen Trainers ein Skandalvideo in Thailand veröffentlicht hat.
Ja, stark.
So, dann kommen wir zum 4. Butterfly-Effekt. Manchester United verdankt seine goldene Ära einem Schwindelanfall. Irgendwas?
Manchester United verdankt seine goldene Ära im Schwindelanfall. Also irgendwas klingelt da ganz dunkel, weil da hat irgendwas, meine ich, mit dem Wechsel von Sir Alex Ferguson aus Schottland zu Man United, irgendwas klingelt da.
Also der Schmetterlingsschlag war, dass der United-Verteidiger John O'Shea wird in einem Testspiel gegen Sporting Lissabon 2003 von einem 18-jährigen Spieler dermaßen schwindlig gespielt, dass er tatsächlich in der Halbzeitpause wegen Kreislaufproblemen und Atemnot behandelt werden muss.
Ah, okay.
Könntest du dir vorstellen, um wen es sich da handelt bei diesem 18-jährigen Spieler?
Ja, also ich würde jetzt mal ins Blaue raten und könnte mir vorstellen, dass es Cristiano Ronaldo war.
Da bist du absolut auf der richtigen Fährte. Und dann war das wohl so, John O'Shea ist wohl wirklich, der war wohl komplett am Ende, hat gepumpt wie sonst was und also natürlich nicht schwindlig gespielt im Sinne von, dass ihm wirklich, also ja, also weil er sich um die eigene Achse die ganze Zeit geredet hat, aber der muss wohl so hinterhergelaufen sein, dass der einfach komplett am Ende war, so Thema Sauerstoffzelt. Und die United-Spieler haben danach tatsächlich gesagt, wir fahren hier nicht weg, bevor du, also Sir Alex Ferguson, bevor du den Jungen sofort kaufst, weil das kann nicht sein, dass der einen von uns hier so kaputt macht, dann soll der bei uns spielen. Und dann machen sie tatsächlich in der Nacht noch den Deal, und eigentlich sollte er erst ein Jahr später kommen, er kommt dann aber sofort, kriegt sofort das Trikot mit der Nummer 7, das ehemals Eric Cantona hatte. Gewinnt dann später Champions League und wird auch der Rekordverkauf an Real Madrid und läutet da eben eine extrem erfolgreiche Ära mit Manchester United ein. Und alles nur, weil er John O'Shea ins Sauerstoffzelt gespielt hat.
Also kann man sagen, eigentlich hat John O'Shea die goldene eigentlich schon. Ära eingeleitet.
Ja.
Also.
Ja, bei einem Testspiel. Herrlich. Zitat Rio Ferdinand. We were on the bus and we were waiting for about an hour and a half. We were saying, boss, we've got to sign him. O'Shea was sitting there with an oxygen mask next to him.
Yeah.
So, und dann kommen wir noch zum letzten Butterfly-Effekt und das ist fast mein Favorit, weil ich da wirklich das noch nie in meinem Leben gehört habe und das ist wirklich, das ist krank. Der HSV stieg nur wegen einer kaputten Jeans in die zweite Liga ab.
Oh, keine Ahnung.
Der Schmetterlingsschlag war der folgende. 2008 sucht der Hamburger SV einen neuen Trainer und trifft sich mit dem jungen aufstrebenden Trainer.
Ah, das habe ich schon mal gehört. Ja, ich kann es zu Ende erzählen.
Bitte.
Trifft sich mit Jürgen Klopp, der sich entschieden hat, von Mainz wegzugehen und stark zum HSV tendiert, die hanseatische Führungsebene aber ein wenig zu konservativ war, sage ich mal. Und mit dem Outfit und dem Aussehen von Klopp, ich glaube, es war nicht nur die kaputte Jeans, die gestört hat, sondern auch dieser unrasierte Drei-Tage-Bart. Und entscheidet sich dann gegen den HSV. Also der HSV entscheidet sich gegen Jürgen Klopp dann, so rum. Das, irgendwie so ähnlich war das.
Das ist ziemlich exakt genauso. Also Jürgen Klopp kommt zu diesem Gespräch in einem recht lässigen Outfit mit einer Jeans im sogenannten Used Look, wie man sie 2008 sich absolut vorstellen kann, was da für so Risse drin waren und so.
Ja.
Und das fanden die überhaupt nicht gut, HSV-Vorstand um Bernd Hoffmann. Die fanden das überhaupt nicht gut, wie so dieses Erscheinungsbild ist. Dann schicken die sogar Leute zum Training nach Mainz, um mal zu beobachten, was da so abgeht. Die berichten, Klopp kommt unrasiert zum Training und wird von den Spielern nur Kloppo genannt. Und der HSV-Vorstand hört sich das an und sagt, das finden wir jetzt wirklich sehr unprofessionell. Und entscheiden sich tatsächlich gegen Jürgen Klopp, der, wie du sagst, großes Interesse gehabt hätte. Und entscheiden sich statt Klopp für?
2008, weiß ich, Bruno Labbadia?
Martin Jol,
ja, stimmt.
Und ich meine, der Ausgang könnte ja nicht unterschiedlicher sein. Ja. Klopp geht tatsächlich dann statt Hamburg, geht er nach Dortmund, baut dort die vorhin schon erwähnte Ära auf. Und mit Martin Jol beginnt dann bei Hamburg tatsächlich das Trainerkarussell, das sich nie aufhört zu drehen. Mhm. Das Abfindungsrad dreht sich auch immer weiter und tatsächlich erholen die sich ja da nicht davon. Und die Spirale geht ja immer weiter runter. Und dann 2018, also 10 Jahre später, steigen sie dann tatsächlich das erste Mal auch ab. Und Zitat Bernd Hoffmann zu damals, wir wollten einen Trainer, der den Verein seriös repräsentiert. Klopp war uns damals zu unordentlich. Das war im Nachhinein die größte Fehlentscheidung meiner Amtszeit.
Wenigstens kann das reflektieren, ne?
Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe, aber ich finde es eine sensationelle Geschichte, weil das ist ja Wahnsinn.
Als du angefangen hast, hat es dann wieder geklingelt. Kloppo hat das irgendwann auch mal öffentlich gemacht, dass es so abgelaufen ist. Ich meine aber, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der da schon in Liverpool war oder ob das so am Ende so von uns war, bevor feststand, wo er dann hingeht. Aber irgendwann hat er mal gesagt, naja, eigentlich wollte ich damals lieber zum HSV zu dem Zeitpunkt, weil da sozusagen er für seinen nächsten Karriereschritt, er hat eigentlich eher den HSV so als, ich sag jetzt mal, schlafenden Riesen gesehen.
Ja.
Und dachte, er kann da schneller was aufbauen als bei uns. Und wollte deswegen eigentlich nach Hamburg.
Ja, also er hat dann, ich glaube 2016 hat er sich dann geäußert, zumindest habe ich da ein Zitat von ihm gefunden. Und dann, da hat er tatsächlich dann gesagt, dass er damals gesagt hätte, so, Freunde, falls noch Interesse besteht, wollte ich nur mal sagen, no way, ruft nie wieder an, das mache ich nicht. Ich bin Fußballtrainer und wenn euch solche Sachen wichtig sind, seid ihr die Falschen, dann können wir nicht zusammenarbeiten.
Ja.
Ja.
Was total geil ist, oder irgendwie auch so ein bisschen Ironie der Geschichte, oder vielleicht auch, wie verzweifelt wir damals waren, weil ich sag mal jetzt, Bernd Hoffmann und Aki Watzke sind wahrscheinlich nicht so weit auseinander vom Typ her, ohne die beiden jetzt zu kennen, aber so wie sie auftreten und das Watzke, das offensichtlich scheißegal war.
Ja, ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden, zwischen Hoffmann und Watzke ist, dass Watzke so gerne was glauben will, weißt du, ich meine, der will sich gerne anzünden lassen Hoffmann, ja, ist, glaube ich, sein, Hoffmann, ja. Hoffmann ist, glaube ich, zu spröde, um sie irgendwie anzünden zu lassen. Aber Watzke, der sehnt sich nach dem angezündet werden. Ich glaube, deswegen hat Klopp bei ihm auch so verfangen. Bis heute.
Ja, das kann schon sein. Hoffmann ist schon so Typ kühler Hanseate. Das ja, mag schon sein.
Ja. Ja, war auf jeden Fall die 5 Butterfly-Effekte, die ich rausgesucht habe. Falls euch noch mehr einfallen, gerne auch im Discord melden. Gibt's sicher noch viel mehr. Und wie viel kanntest du jetzt davon? Also wir hatten Liverpool und Neymar, wir hatten BVB und Blackburn, beziehungsweise Lewandowski und Blackburn. Wir hatten die Thailand-Orgie, wir hatten Cristiano Ronaldo bei United und wir hatten Kloppo HSV.
Also die, also klar, Lewandowski, Blackburn kannte ich und als du angefangen hast, auch die Kloppo-Nummer. Also das mit der zerrissenen Jeans hat mich dann reingeholt. Weil
und die Thailand-Orgie, weil du dabei warst.
Weil ich war einer der gefeuerten Jugendspieler.
Ich meine, einer muss das Video auch öffentlich gemacht haben.
Einer muss die Kamera halten.
Richtig. Und du hattest halt mit diesem Sony Ericsson, mit dieser Aufsteckkamera, warst du halt einfach schon
genau.
das beste Equipment.
Ich hatte gerade einen ersten Profivertrag unterschrieben, deswegen war ein bisschen mehr.
Naja, es krachen lassen. Ja. Ja, wunderbar. Da sind wir dann am Ende. Genau, falls euch weitere Butterfly-Effekte einfallen, gerne schreiben. Discord-Server ist sowieso immer offen. Link wie immer in der Folgenbeschreibung. Ansonsten macht's wie Christian Lell. Einfach auch mal meditieren. Stellt euch einfach auch mal den Wecker, auch wenn ihr keine Termine habt. Und dann denke ich, dass euer Leben auf jeden Fall bereichert wird. Ja. Wollen wir schon was verkünden? Wir haben es neulich schon mal angesprochen.
Ja, wir hatten es ja neulich schon mal.
Also es wird in Zukunft wollen wir. Habe ich es erklärt? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich auch die Details dazu erklärt habe. Oder nur das, was kommt.
Ich glaube nur das, was kommt.
Dann können wir es ja jetzt alle, die bis hier durchgehalten haben, dürfen es dann ja auch gerne erfahren. Also da wir ja einen recht unsteten Veröffentlichungsrhythmus haben, haben wir gedacht, dass euch die Zeit des Wartens so ein bisschen immer verkürzt wird und versüßt wird, wird es ein kleines Kurzformat geben mit verschiedenen Oberthemen. Das wird immer so eine grobe Viertelstunde sein und das kann man, glaube ich, so transparent auch sein, werden wir dann vorproduzieren. Das sind zeitlose Sachen. Und die werdet ihr dann vermutlich wöchentlich, vielleicht zweiwöchentlich, müssen wir mal noch schauen, wie weit wir da kommen. Aber auf jeden Fall wird es dann zwischen den regulären Folgen auch immer was geben. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Tschüss.
Tschüss.